Moin, Gude und herzlich willkommen zum Ambion-Bordfunk, dem Podcast über und aus der Veranstaltungstechnik. Mein Name ist Anki und zusammen werden wir ab jetzt hinter die Kulissen der Veranstaltungstechnikbranche schauen und hören. Wir werden in diesem Podcast neue technische Highlights besprechen, ob bei uns im Haus oder eben in der gesamten Branche. Wir werden euch in die Planung und Umsetzung von Projekten mitnehmen und wir werden Personen aus verschiedenen Gewerken einladen, die uns die Besonderheiten der Arbeit mit jeweils ihren technischen Disziplinen erklären. Aber wir werden nicht nur darüber sprechen, was wir tun, sondern eben auch darüber, wie wir es tun. Ob nun im Bereich Personal und Ausbildung, im Bereich Produktentwicklung oder im Bereich Arbeitsumgebung. Der Ambion-Kosmos, der hat einiges zu bieten und gemeinsam gehen wir auf Entdeckungsreise. Da ich das alles nicht alleine kann, ich bin ja quasi ein interessierter Laie in der Veranstaltungstechnik, lade ich mir jede Folge ein oder mehrere Gäste ein. Wir werden fachsimpeln. Ich werde versuchen, das Ganze auch eben für Nicht-TechnikerInnen zu übersetzen. Wir werden Neues kennenlernen, aber wir werden auch Altbekanntes diskutieren. Und bestimmt werdet ihr und ganz besonders auch ich einiges dazulernen. Ich freue mich drauf. Heute in der ersten Folge wollen wir mal einen kleinen Blick auf die Veranstaltungsbranche insgesamt und ganz besonders auf die Themen Personal und Verbandsarbeit werfen. Denn genau da liegen die Schwerpunkte meines ersten Gasts, Ambion-Geschäftsführer Christian Sommer. Er hat das Ambion vor fast 35 Jahren zusammen mit Peter Breuer und Jesko Purmann gegründet. Er ist unter anderem Vorstandsmitglied im VPLT, dem Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik, und setzt sich so über die Grenzen des Ambions hinweg für die Interessen der Veranstaltungsbranche ein. Also, hören wir mal rein. Hallo Christian, schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich mega, dass wir diese erste Folge des Ambion-Podcasts Bordfunk zusammen aufnehmen. Und damit die Hörenden auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben, habe ich ein kleines Spiel vorbereitet. Und das lautet This or That. Ich nenne dir immer zwei Begriffe. Und du musst einfach sagen, zu welchem Begriff du dich mehr hingezogen fühlst, was eher dein Ding ist.
Alles klar.
Cool. Ich fange mal an mit Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Couch oder Party?
Schwierige Entscheidung, Couch.
War es mal anders oder schon immer eher bisschen gemütlicher?
Ja, es ist mal so und mal so.
Ja, das kenne ich gut. Mail oder Anruf?
Oh, auf jeden Fall Anruf.
Ist immer schöner, persönlicher, ne? Geht schneller. Dann Berge oder Meer?
Berge.
Berge. Süß oder salzig?
Schwierig. Ich nehme mal süß.
Early Bird oder Nachteule?
Early Bird.
Musik selber machen oder Musik hören?
Früher selber machen, heute mehr hören.
Was hast du früher für Musik selber gemacht?
Ja, ich habe klassisch so eine Ausbildung im Bereich Keyboard und wie sagt man denn, Klavier.
Klavier.
Da war ich aber noch wirklich jung.
Ja.
Und habe es phasenweise auch nicht gemocht, aber ich profitiere noch heute davon. Also ich habe irgendwann wieder angefangen mit Keyboard und war ganz geflasht, was man so abrufen kann nach 30 Jahren.
Das stimmt. Ich bin ja leider damals aus dem Blockflötenunterricht rausgeflogen, weil ich so schlecht war. Also ich bin eher Teammusik hören.
Okay.
Meeting digital oder Meeting in Präsenz?
Präsenz.
Kopfhörer oder Lautsprecher?
Ich weiß, dass Kopfhörer nicht gut ist, aber ich nutze sie viel. Also zu Hause natürlich mit Lautsprecher.
Ja, kann ich verstehen. Man will ja auch nicht immer seinen Nebensitzenden auf den Geist gehen. Bei Produktionen, Indoor-Produktion oder lieber Outdoor-Produktion?
Auf jeden Fall Outdoor.
Ja, bist du so ein Outdoor-Typ?
Ja, also das ist spannender, es ist viel mehr möglich und akustisch ist natürlich viel besser. Eine Soundanlage draußen. Klingt viel, viel besser.
Cool. Kassel oder Berlin?
Kassel ist auf jeden Fall von der Größe das, was ich bevorzuge. Ich bin ganz häufig ja, für Termine in Berlin. das mag ich sehr gerne, aber ich freue mich auch, wenn es abends wieder nach Hause geht.
Das kann ich mir vorstellen. Ich bin auch immer wieder, ich war jetzt ja in Hamburg auf dem OMR und ich fand die Stadt toll. Aber ich bin dann doch auch wieder froh, wenn ich irgendwie in meinen Kassel zurückkomme und hier alles doch ein bisschen kleiner und entspannter ist. Zu allerletzt noch die Frage, das ist jetzt eine Auswahl zwischen 5 Optionen, und zwar unseren 5 Gewerken.
Ja.
Lichttechnik, Medientechnik, Tontechnik, Setbau oder Rigging. Wo fühlst du dich am meisten zu Hause?
Ganz klar, Medientechnik ist auch der Bereich, den ich früher verantwortet habe, fachlich, technisch. Mittlerweile gibt es Menschen im Unternehmen, die können das besser, die haben mehr Ahnung. Aber wenn es so neue Geräte gibt und neue Technologien, ist das das, was mich begeistert.
Cool. Vielleicht kommen wir später noch mal drauf zu sprechen. Jetzt möchte ich aber erstmal in den Podcast reinstarten. Wir haben ja heute die erste Folge und deswegen auch ein etwas breiteres Themenfeld. In Zukunft werden wir auch noch mal genauer auf Projekte und bestimmte Veranstaltungstechniken draufblicken. Heute starten wir mal mit so einem kleinen Überblick ins Veranstaltungstechnikjahr 2024. In unserem Vorgespräch hattest du schon mal den Begriff Restart gedroppt. Was versteht man denn darunter und wie beeinflusst das auch dieses Jahr?
Ja, und zwar, unsere Branche war ja ziemlich ausgebremst über die Corona-Zeit, also beginnend im März 2020. Da ging lange Zeit lang nichts und für uns ist im Grunde genommen der Mai 23 ist so ein Restart-Monat gewesen, wo ganz vieles wieder möglich war und auch ganz viel nachgeholt wurde für den Rest dieses Jahres. Hat sich extrem positiv angefühlt und ja, das ist so der Wendepunkt gewesen nach dieser Krise.
Upsi, kleines Fehlerchen. Wir sprechen natürlich hier vom Restart im Mai 22 und nicht im Mai 23. Das war's auch schon. Viel Spaß beim Weiterhören. Ich habe ganz viel gelesen, 2024, Veranstaltungstechnik wird immer digitaler. Augmented Reality, Virtual Reality. Kannst du den Trend so bestätigen, dass die Veranstaltungen irgendwie mehr ins Digitale gehen? Oder ist es eher so ein, geil, wir können uns wieder sehen?
Mit Rückblick auf diesen Monat Mai 23, den wir als Restart betiteln, ist im Grunde genommen das Thema digital erstmal abgekündigt gewesen, weil es eben über die komplette Corona-Krise das einzige Format war, was wirklich funktionierte. Die Kunden wollten unbedingt live, sie wollten Begegnungen und das ist das, was wir heute auch beobachten. Wenn etwas digital ist, ist es in der Regel Hybrid, also beides. Und das ist so das, was gerade stattfindet.
Häufig ist es ja so, dass jetzt mittlerweile klassische Meetings eher digital abgehalten werden. Was ist so der Grund dafür?
Ich erinnere mich an eine Umfrage, die eine Veranstaltungslocation durchgeführt hat bei ihren Kunden, wo das Ergebnis eindeutig war, wenn man sich schon trifft und die Aufwendungen, das Budget, vielleicht auch den CO2-Footprint in Kauf nimmt, dann kann es nicht sein, dass man PowerPoints durchklickt. Das könnte man im Grunde genommen auch in einem Webinar machen oder digital. Und das führt schnell zu der Mehrwertfrage. Also wenn wir uns treffen heutzutage, wenn sich auf Veranstaltungen getroffen wird, dann gibt es in der Regel eine klare Zieldefinition. Und dahinter liegt dann eben auch aus so einem Nachhaltigkeitsaspekt immer die Sinnfrage, warum mache ich das eigentlich? Das ist schon das, was ich beobachte und das finde ich auch gut so.
Man spürt das jetzt ja auch. Wenn man auf eine Veranstaltung geht, dann ist es ja meistens nicht nur Information und nicht nur Entertainment, sondern meistens so eine Mischung, irgendwie so eine Art Infotainment. So, ne? Und den Menschen ist es, glaube ich, auch wichtig, wenn sie irgendwo hinreisen, jetzt wo wir alle den Komfort quasi der Online-Meetings kennengelernt haben, dass man das auch von zu Hause aus machen kann und dafür nicht irgendwie 8 Stunden mit dem Zug durch Deutschland reisen muss, dass man dann aber auch was geboten bekommt quasi.
Ja, absolut. Also das Thema Netzwerken spielt eine große Rolle. Das Thema Informationswissensübermittlung spielt eine große Rolle, weil eben auch klar ist, dass man die Zuhörer und Teilnehmer besser erreicht in Präsenz. Und Genau, und das führt eben dann auch zu so einem gewissen Nachhaltigkeitsansatz, den ich immer mehr auch bei unseren Kunden raushöre. Es wird sich dann eben ganz klar die Frage gestellt, wie setzen wir die Formate um? Wo kommt das Sourcing her? Wie viel Reiseaufwand gibt es? Um dann am Ende auch es anhand der Ziele zu überprüfen, was veranstalten wir hier eigentlich?
Du hast gerade das Thema Nachhaltigkeit gedroppt. Das ist ja, glaube ich, nicht nur im Rahmen von machen wir jetzt ein digitales Event oder machen wir ein Live-Event ein Thema, sondern auch ganz allgemein. Wie spielt denn dieses Thema Nachhaltigkeit in der Veranstaltungstechnikbranche, in der Veranstaltungsbranche allgemein? Was für eine Rolle spielt das? Was gibt es da für Faktoren, die zu beachten sind?
Also meiner Meinung nach spielt es eine zunehmende Rolle, weil natürlich klar ist, dass eine Veranstaltung immer einen gewissen Aufwand bedeutet, der CO2-Footprint steigt in dem Moment. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, sich Gedanken zu machen, wie kann das Ganze vernünftig dargestellt werden. Es gibt gewisse Zertifikate, die momentan erarbeitet werden, die zum Beispiel in der Automotive-Branche gibt es einen sogenannten Drive-SAQ. Da werden Dienstleister auf ihre nachhaltigen Ansätze überprüft. Da geht es nicht nur um CO2, da geht es eben auch um soziale Aspekte, um Beschäftigungspolitik, um Menschenrechte. Ist gut gelöst aus meiner Sicht und ist ein wichtiger Ansatz. Das haben wir im Grunde genommen schon auch im Rahmen von Corona gesagt. Events sind nachhaltig oder gar nicht und das bestätigt sich aus meiner Sicht. Es gibt dann vielleicht noch so einen zweiten Punkt zu benennen. Das Bundesumweltamt hat sich ja dazu entschlossen, einen blauen Engel für die Veranstaltungswirtschaft auch zu launchen. Und hier gibt es ja ganz unterschiedliche Aspekte. Es gibt dort technische Richtlinien, es gibt Richtlinien für Caterer, es gibt Anreiserichtlinien und so weiter. Und wir konnten als Unternehmen, aber da waren auch andere Firmen beteiligt, diese Entwürfe der Richtlinie auch mit kommentieren und konnten das Ganze im Grunde genommen begleiten. Auch der Verband, also der VPLT als Branchenverband, dessen Vorstand ich ja bin, hat das Ganze begleitet. Und so kommt man am Ende zu einer Richtlinie, die dann auch Sinn macht. Also die greift an den entscheidenden Kriterien, nicht übers Ziel hinausschießt. Es muss ja auch alles machbar bleiben. Aber das sind Sachen, die sich in dem Bereich bewegen, die finde ich gut. Mhm.
Ja, ich glaube, das Thema ist viel umfassender, als wir alle denken. So, ne? Es geht ja nicht nur um, wie viel CO2 stößt jetzt der LKW aus, der irgendwo hinfährt, sondern um ein ganz breites Themenfeld. Und dein Steckenpferd hier als Geschäftsführung ist ja auch mit oder sind diese Personalthemen. Mhm. Und auch im Bereich Personal gibt es ja eine Art von Nachhaltigkeit. Was machen wir als Ambion denn genau in diesem Bereich? Wie sieht für dich eine nachhaltige Personalführung, Personaleinstellung aus?
Mhm. Also das Thema des Personalsourcings hat ja mehrere Blickwinkel. Auf der einen Seite gibt es juristische Blickwinkel, die ja gewisse Formen von Personalrecruitment zulassen oder vielleicht verbieten. Da gibt es so Schlagworte wie Scheinselbstständigkeit, Beauftragen von selbstständigen Einzelunternehmern. Wenn wir aber jetzt auf das Thema der Nachhaltigkeit oder auch sozialen Nachhaltigkeit gucken, dann erinnert mich das immer an unsere Anfänge. Wir haben das Unternehmen 91 gegründet, haben die ersten 10 Jahre eher mit wenig Personal gearbeitet, aber danach hat das ziemlich zugenommen. Und damals haben wir auch mit Freunden und Buddies zusammengearbeitet, sicherlich auch auf selbstständiger Basis. Und wir hatten damals schon das Gefühl, wie kann das mal weitergehen perspektivisch, wenn man jetzt mal auf eine Rente guckt oder auf das Ende einer beruflichen Laufbahn. Dann war für uns klar, dass die Leute, mit denen wir wirklich gerne und eng zusammengearbeitet haben, die wollten wir gerne einstellen, weil wir wollten sie absichern. Wir wollten ja eben eine Einzahlung in Sozialsysteme bieten, auch eine Sicherung im Krankheitsfall. Und deshalb war in dieser Phase von 2000 bis 2010, hatten wir immer überdurchschnittlich viele Festangestellte in Bezug auf das auf die Unternehmensgröße. Und erst viel später kamen eben dann diese juristischen Themen, die ja dann zum Beispiel auch der Verband aufgegriffen hat und 2019 ein Statement rausgebracht hat, was recht kritisch auf die selbstständige Beauftragung geschaut hat und was ja auch kontrovers diskutiert wurde und heute 5 Jahre später aber so aktuell ist wie nie, weil es meiner Meinung nach auch immer mehr in der Branche ankommt, dass es Risiken gibt und dass man da eben genau hingucken muss und überlegen muss, wie möchte man arbeiten. Und mein Gefühl ist, dass eben auch die Betroffenen selber, also sprich die Menschen, die die Fachkräfte darstellen oder die im Grunde genommen ja das Rückgrat für eine Veranstaltung sind, weil das Thema Material trivialisiert immer mehr. Es geht zunehmend um den Faktor Mensch. Es eben immer mehr gibt, die sich eben auch so die Sinnfrage stellen oder eben auch das Ganze so ein bisschen nachhaltiger betrachten und sagen, okay, ich bin jetzt noch jung, ich habe was gelernt, wo möchte ich denn eigentlich beruflich mal hin? Und da gibt es schon zunehmend auch Bereitschaft, sich anstellen zu lassen und dann aber eben auch eine Karriere in einem technischen Betrieb zu machen, die ja durch das Thema lebenslanges Lernen, Weiterbildungsoptionen und so weiter geprägt ist.
Sag mal, da fehlt doch was. Ja, du. In unserem Jobportal unter www.machs-komplett.de findest du jede Menge spannende Aufgaben. Also, schau doch mal rein und bewirb dich direkt. Wir freuen uns auf dich.
Ich habe auch das Gefühl, dass das Thema Fachkräftemangel schon ein wichtiges ist. Gleichzeitig haben wir auch eine recht junge Belegschaft, wenn ich mit Freunden spreche, die in anderen Unternehmen arbeiten, vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Veranstaltungsbranche. Da ist die Belegschaft schon relativ alt und die haben dann zunehmend das Problem des Wissenstransfers. So, ne? Und ich habe das Gefühl, dass wir das hier eigentlich ganz gut hinbekommen, dass wir das Wissen, was eben bei den Menschen, die schon sehr lange eine Erfahrung haben, dass das auch weitergegeben wird. Ich glaube, das ist ein großer Faktor irgendwie auch in dem Zusammenhang. Mhm.
Glaube ich auch. Wenn du jetzt dieses Schlagwort Fachkräftemangel ansprichst, ich würde sagen, wir haben es nicht so sehr. Und das sind im Grunde genommen zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite ist diese Entscheidung, nur mit festem Personal zu arbeiten, immer wieder anstrengend, weil man muss über ein ganzes Jahr spannen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist unsere Arbeitgebermarke derart positiv belegt, was das Thema Festanstellung und eben nachhaltige Entwicklungsoptionen anbelangt, sodass wir eben auch in allen Bereichen gute Bewerber bekommen. Also wir bilden in 5 Ausbildungsberufen aus. Das sind in Spitzenzeiten über 40 junge Menschen, alle mit dem Ziel der Übernahme. Wir haben hier kein Problem mit Bewerbern, aber wir bemühen uns auch und wir machen einen guten Job. Und so ähnlich ist es eben auch in den anderen Bereichen, wenn es darum geht, Stellen neu zu besetzen und auszuschreiben. Wir haben vernünftige Möglichkeiten, dass wir eben Bewerbungen bekommen. Wenn ich jetzt hier wieder switche in die Rolle des Verbands, habe ich häufig Telefonate mit Mitgliedsunternehmen, die genau das beklagen. Kleine bis mittlere Unternehmen, die jetzt 1 oder 2 Stellen nachzubesetzen haben und die wirkliche Probleme haben. Und das ist nicht so einfach zu lösen. Also das muss man eben auch dazu gestehen.
Ich glaube, da geht auch Verantwortung mit einher und du hast das Thema Verantwortung auch schon vorhin angeschnitten, als du eben erzählt hast von den Anfängen des Ambions, als es noch viel mit Freunden zuging und man sich dann eben gedacht hat, hey, wir wollen diesen Menschen auch was bieten. Du hast die Verbandsarbeit angesprochen und da möchte ich jetzt nochmal auf ein ganz wichtiges Thema eingehen, und zwar auf die Stimmt-Kampagne, die die Veranstaltungsbranche jetzt kürzlich gelauncht hat. Und mit Hinblick auf die Europawahl, die am 9.6. stattfindet, kannst du vielleicht nochmal beschreiben, um was es geht bei dieser Kampagne?
Ja, gerne. Also es ist eine Kampagne für Vielfalt und Demokratie. Es ist eine Kampagne, die durch die Verbände unserer Branche ins Leben gerufen wurde und ja, maßgeblich wird hier die Schlagkraft des Forum für Veranstaltungswirtschaft genutzt, weil mehrere Verbände, die sich innerhalb dieses Forums oder dieses Zusammenschlusses bewegen, gemeinsam diese Kampagne für ihre Mitgliedsunternehmen entwickelt und auch distributiert haben. Und das führt am Ende dazu, dass wir eben mehr Schlagkraft haben, als wenn es nur ein Verband alleine mit seinen Mitgliedsunternehmen versuchen würde. Es geht in der Kampagne da darum, dass man nicht gegen irgendwelche politischen Strömungen ist, sondern dass man eben für Demokratie und für Vielfalt sich committet. Und das hat was mit Haltung und Engagement zu tun. Sicherlich ein Themenbereich, der in der heutigen Gesellschaft manchmal ein bisschen unterbelichtet ist, sei es, weil die Motivation fehlt, sei es, weil aber eben auch gewisse Belastungsszenarien auf jedem von uns herrschen. Und deshalb eben auch so eine gute Maßnahme, wo jeder mitmachen kann. Man kann sich eben über seinen Unternehmensnamen oder auch als Privatperson ein eigenes Label generieren, über so einen Labelgenerator und das dann über Social Media auch distributieren. Man kann Unterstützer der Kampagne werden. Es soll in Kürze, glaube ich, auch so eine Art Spendenmöglichkeit geben, sodass, wie du es eben schon gesagt hast, man die ganze Kampagne eben langfristig spannen kann, mindestens mal bis über die Bundestagswahl mit verschiedenen Maßnahmen.
Und wie ist das denn für das Ambion als Unternehmen, das du jetzt in diesem Fall hier gerade vertrittst? Mhm. Ich komme ja aus so einem, oder ich habe früher in einem Unternehmerverband gearbeitet und viele Unternehmen tun sich schwer damit, sich politisch zu positionieren. Mhm. War das auch für das Ambion jetzt eine Überlegung oder wie ist man quasi zu dem Punkt gekommen, okay, hey, wir müssen da jetzt auch was machen, wir müssen Haltung zeigen und wir müssen irgendwie auch mit was rausgehen, was dann eben auch für andere Menschen nutzbar ist.
Ja, das ist immer eine Diskussion oder ein Überlegungsprozess, den man als Unternehmer oder auch als Unternehmen abwägen muss, weil vornehmlich sind wir hier für Business. Wir sind keine politische Vereinigung und eigentlich äußern wir uns auch nicht dazu. Jetzt ist es so, dass wir in meiner Wahrnehmung politische Tendenzen haben, die am linken, aber vor allen Dingen auch rechten Rand agieren und es eben wichtig ist, sich zu positionieren und Haltung zu zeigen. Auch als Orientierung, auch als, als eine Art Zusammenhaltsgefühl. Das finde ich wichtig als Unternehmen und ich finde es aber auch aus Verbandsrichtung eine wichtige Aufgabe, die Verbände zu leisten haben, so eine Art Klammer zu bilden. Und jetzt will ich nochmal ganz konkret werden. Ich hatte irgendwann so ein Denkszenario, wo ein Dienstleistungsunternehmen einen Rahmenvertrag zum Beispiel in einer Location hat mit einer Lieferverpflichtung. Sowas kann es geben. Und jetzt findet dort ein Parteitag von einer Partei statt, die eben an einem dieser besagten äußeren Ränder agiert und, das muss man jetzt dazu sagen, aber nicht gesetzlich verboten ist, sondern die sind ja nun mal demokratisch wählbar und das muss so eine Demokratie auch aushalten. Jetzt muss ich dort als Dienstleister tätig werden. Genau deshalb ist es ja so wichtig, dass ich eben eine Kampagne habe, wo ich klar zeigen kann, wo ich stehe. Und das hat nichts mit dieser Partei zu tun oder mit diesem Auftrag, sondern ich stehe eben wo ganz anders. Und auch das ist eben wichtig.
Ja, ich habe auch das Gefühl oder ich finde es besonders stark auch, dass diese Kampagne ganz unabhängig von einzelnen Unternehmen ist. Und auch wenn das Forum Veranstaltungswirtschaft sie maßgeblich hostet, sage ich jetzt einfach mal, ist es ja eine Kampagne, die offen für alle ist. Das ist keine Kampagne, mit der wir oder andere Unternehmen jetzt Werbung dafür machen, wie toll und wie politisch toll positioniert wir sind, sondern es ist eine ganz unabhängige Kampagne. Und gerade in Zeiten, wo die sozialen Netzwerke eben auch ein Becken sind für ja, Tendenzen, die sich eben fern von Demokratie befinden, finde ich es irgendwie mega wichtig, dass wir eben da auch Mittel oder Handwerkszeug an die Hand geben, wie zum Beispiel diesen Label-Generator oder eben diese AR-Litfaßsäule, die es da auch zum Download gibt. Mhm. Und das kann man einfach nutzen. Man muss quasi gar nicht viel Selbstengagement einbringen, sondern kann eben diese Kampagne nutzen, um sich zu positionieren. Und das finde ich ganz schön stark.
Du willst auch für Vielfalt, Demokratie und Toleranz einstehen? Dann supporte die Stimmt-Kampagne. Unter www.stimmt-für.de kannst du dein persönliches Label generieren und es dann überall teilen. Außerdem gibt es dort Plakate, eine AR-Litfaßsäule, Sticker und vieles mehr. Du kannst dort auch alle weiteren Supportmöglichkeiten finden. Also, mach mit! Es kommt auf deine Stimme an.
Jetzt haben wir verschiedene Bereiche von Verantwortung, von Haltung, von Nachhaltigkeit besprochen. Das war jetzt eben das Thema Personal, das war das Thema Kampagne, politisches Engagement. Jetzt würde ich gerne nochmal mit dir in die Richtung Veranstaltungstechnik reinschauen. Mhm. Wir sind ein Veranstaltungstechnik-Unternehmen, Dienstleistende. Dementsprechend, wie würdest du denn das Thema Nachhaltigkeit in diesem Bereich anordnen? Mhm.
Also grundsätzlich versuchen wir im Rahmen von Neu- oder Ersatzinvestitionen immer in Gerätschaften zu investieren, die möglichst lange nutzbar sind, sei es für uns oder wenn wir eine Gerätschaft oder einen Gerätetyp abverkaufen, dann eben für einen Nutzer im Gebrauchssegment. Das, was dabei vermieden werden soll, ist, dass Gerätschaften für einen Zweck oder für eine Veranstaltungsreihe gekauft werden und dann, weil sie eben günstig waren, aber eben nicht nachhaltig produziert, relativ schnell dann auf dem Müll landen, weil sie vielleicht auch kaputt gehen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen einen internen Prüfprozess, der ja wie in der Vorstufe auf eine Lieferkette schaut. Wo wird das Produkt gefertigt? Was kaufen wir uns da eigentlich ein? Und wir versuchen es im Rahmen eben unserer Möglichkeiten so sinnvoll wie möglich zu investieren mit Blick auf die Nachhaltigkeit.
Und was für Investments haben wir denn in den letzten Wochen und Monaten getätigt? Und was heißt das für unseren Technikbestand?
Also wenn man jetzt kurz nochmal bei der Nachhaltigkeit bleiben will, wir rüsten konsequent um auf LED-Technik. Da geht es um Langlebigkeit, da geht es um Stromverbrauch, aber natürlich auch um Wirkungsgrad im Bereich der Effektivität, also wie viel Leistung kriege ich pro Stromverbrauch daraus. Wenn wir jetzt nochmal auf mein Lieblingsgebiet guckt, die Medientechnik, haben wir zwei wirklich abgefahrene Sachen investiert, die man hier mal nennen kann. Die kommen beide aus dem Hause Panasonic. Das eine ist ein Studiokamerasystem PLV-100, wo wir jetzt auch vor kurzem so ein YouTube-Special drüber gemacht haben, was so die Vorteile dieser Technologie sind. Kann man sich gerne auch mal angucken. Und das Besondere hier ist, dass die Kameratechnologie auf der einen Seite remotebar ist und damit sehr professionell für unsere Anwendungen und Events einsetzbar, ist aber vor allen Dingen diesen besonderen Cinema-Look hervorbringt. Und die Bilder, die entstehen, ja, sind nochmal deutlich anders als Kamerasysteme vor 2 bis 3 Jahren, weil sie eben sehr ästhetisch sind und eine ganz andere Farbwelt bieten und mit wesentlich weniger Grundlicht auskommen. Und also das ist einfach momentan so der geile heiße Scheiß, würde ich sagen.
State of the art.
Ja, genau. So, und dann gibt es noch so ein zweites Produkt, das nennt sich Panatrack. Das ist am Ende ein motorisiertes Kamerasystem, sehr smart gemacht, weil sehr klein in den Dimensionen. Also es ist ein motorisiertes System, was auf einer Ebene oder auf Schienen fährt und einen Remote Head bewegt, also ein fernsteuerbares Kamerasystem in hoher Qualität. Das Besondere ist, dass die Möglichkeit besteht, sehr dynamische Bilder zu generieren. Und das Ganze eben auch in einem bezahlbaren Segment agiert. Also man kennt solche Systeme eigentlich aus dem Bereich Film- und Kinoproduktion. Da werden ganz aufwendige große Schienensysteme verlegt und dann werden die von Menschenhand geschoben. Oder es sind halt hochtechnologische Systeme. Und das ist jetzt wirklich etwas, was so im bezahlbaren Bereich agiert. Und die Tests, die wir damit gemacht haben, sind wirklich sehr überzeugend. Ganz tolles, ganz, ganz tolle Technologie.
Ich finde auch. Also ich war bei diesen Tests so ein bisschen dabei. Ich mache ja viel Social-Media-Kommunikation und durfte dann oder darf immer mit meiner Kamera rumlaufen und bekomme da ganz viel mit. Und eben auch dieses Panatrack wurde unten im Lager getestet. Und die TechnikerInnen haben das System an einer Traverse befestigt und es quasi kopfüber in die Decke fahren lassen. Und man konnte so quasi ja Drohnenaufnahmen schon fast machen, wo man ja sonst irgendwie einen Drohnenführerschein und eine Flugerlaubnis und sonst was für braucht. Ich kann mir da ganz viele tolle Anwendungsbeispiele auch für Shows vorstellen, um einfach eine dynamische Bildgestaltung irgendwie zu gewährleisten, um nochmal andere Kamerabilder irgendwie als diese Standardkamerabilder, die es gibt, mit einzubinden. Und ich finde es auch ein tolles Produkt und eben ein bisschen kostengünstiger und trotzdem irgendwie echt coole Ergebnisse, die dabei rauskommen, so, ne?
Ja. Genau.
Genau, ich möchte aber trotzdem noch erwähnen, dass wir natürlich auch in anderen Bereichen viel investiert haben. Dafür durften natürlich auch dann Produkte, die bei uns im Technikbestand waren, unser Lager verlassen. Und ich war jetzt dabei, als unsere Coda Audio C-Rays zum ersten Mal in die Decke geflogen sind. Und das Ergebnis war, glaube ich, auch sehr gut. Die TontechnikerInnen vor Ort beim OMR waren jedenfalls begeistert. Und ich fand den Ton natürlich auch klasse.
Na, Interesse geweckt? Hast du Bock, unsere Produkte auszuprobieren oder sie bei deinem nächsten Event einzusetzen? Unter dryhire.ambion.de findest du unseren Technikbestand zum Mieten und kannst direkt eine unverbindliche Anfrage stellen. Das Dryhire-Team freut sich auf deine Nachricht.
Ja, cool, Christian. Ich glaube, wir haben einen schönen Rundumschlag gewagt, wie es ja um die Veranstaltungstechnik, Veranstaltungsbranche im Jahr 2024 steht. Wir haben einige Themen angeschnitten, vor allem das Thema Nachhaltigkeit. Und ich danke dir vielmals für deine ja, tollen Antworten.
Ich habe zu danken. Vielen Dank, Agi.
Gerne.
Das war die erste Folge des Ambion Bordfunks. In ein paar Wochen geht es weiter mit der nächsten Folge. Und wir sind ganz gespannt, wohin die Reise noch geht mit diesem Podcast. Deshalb freuen wir uns auch über Feedback. Also lasst doch gerne mal einen Kommentar da, wie ihr es fandet. Wir hören uns. Bis bald!